tröstet mich das auch zu denken, okay, ich musste das alles so durchleben, um die Stärke zu haben oder auch die Gabe, das in Musik zu verpacken, um anderen Leuten zu helfen. Bei mir war es tatsächlich Steffi Stephan. Der hatte mir damals gesagt, warum singst du nicht Deutsch? Warum versteckst du dich hinter Englisch? Und dann habe ich ihm das voll stolz gezeigt, meine englische Musik, und er nur, hey, warum? Du bist doch ein deutsches Mädel.
Wenn die Leute Englisch singen, dann achten die Leute auch gar nicht so sehr auf die Texte, ob die die
Stimmt.
verstehen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wenn das Deutsch ist, sobald jemand Deutsch singt, will man das hören.
Anno, Premiere.
Bea.
Wir machen einen Podcast zusammen. Wir machen jetzt den Podcast regelmäßig für die Udo-Lindenberg-Stiftung.
Also insofern sind wir hier in der Metropole Leipzig, mal den allerersten Podcast. Wir wollen sowieso schon lange einen machen.
Stimmt.
Aber wir haben gedacht, warum nicht mit der Stiftung? Weil die Themen liegen auf der Straße. Wir kennen so viele Leute, wir sind so gut vernetzt, dachten wir, das wollen wir euch alles mal präsentieren.
Ja, und wir haben ja 2024 wieder einen Panikpreis vergeben, also das heißt wir, die Udo-Lindenberg-Stiftung. Und das ist ja dann unser Einstieg, wird das sein. Also heute werden wir die erste Band präsentieren, die ich ja dort vor Ort interviewt habe. Es gab 6 Finalisten-Bands, die wir dann regelmäßig vorstellen werden hier in diesem Podcast. Und wie du eben schon gesagt hast, wir werden spannende Menschen uns holen vor die Linse.
Und das Mikrofon.
Und das Mikrofon und ein bisschen was sprechen über Projekte der Stiftung und auch Anregungen natürlich, ne? Was man selber, was also die Leute, die zuhören, zugucken, auch beitragen können, weil ich finde, so mit diesem höher, schneller, weiter, wie wir die ganzen letzten Jahrzehnte speziell in unserem Land auch gelebt haben, merkt man ja, das geht so nicht weiter. Und ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, sowieso sich mehr fürs Gemeinwohl einzusetzen.
Ja, und vor allem für Nachhaltigkeit, das ist wichtig. Also auch den Bands im Panikpreis, ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit, bieten wir damit eine Plattform, die sie so vielleicht gar nicht hätten. Denn der Panikpreis sucht ja genau die, die du geschildert hast. Nicht die oberflächlichen, sondern die, die noch ein bisschen nachdenken über die Welt, mal ein bisschen verharren und stehen bleiben und Texte schreiben oder darüber nachdenken, wie sie sich präsentieren wollen. Da hatten wir 6 Bands im Finale. Hammerbands, fand ich.
Ja.
Übrigens generell, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Bea, dieses Jahr mehr Frauen, die sich beworben haben.
Mhm.
War auch sehr toll, merkt man auch in den 6 Interviews, die folgen werden. Und alle Frauen hatten tolle Themen, fand ich. Also darf ich vielleicht auch mal sagen, als Mann geht man ja mit seinen Befindlichkeiten immer sehr oberflächlich um. Man erhebt den Zeigefinger, man stellt sich hin, ach, ich bin so einsam, oder als Liedermacher betroffen. Die meisten Frauenbands oder Künstlerinnen sind damit so spielerisch umgegangen mit ihren Befindlichkeiten, mit ihren Problemen. Manchmal sogar umgesetzt in Party-Songs oder Punk-Songs. Ich finde das super, dass man sich dem so stellt und dann auch noch Unterhaltung damit macht.
Absolut, absolut. Also überhaupt war das ein sehr vielseitiges, buntes Angebot dieses Jahr. Ich glaube, das wird man auch an unseren 6 Finalisten merken, die wir ja auch immer auch aussuchen nach dem, was sie so an Messages in ihren Songs haben. Also gute Musik, klar, gute MusikerInnen, klar. Aber Messages ist natürlich auch ganz wichtig, gerade bei einem Udo Lindenberg Panikpreis. Also ich meine, der Meister himself ist ja der große Messenger. Das muss natürlich dann auch gewahrt bleiben. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr alle mitkommt und mitgeht und mitmacht. Das wird toll. Ich freue mich total, dass wir das machen.
Müssen wir sagen, wir haben die Bea in der Popakademie in einen Raum eingeschlossen, bei 35 Grad. Ja. Manchmal hört man im Hintergrund auch noch die Klimaanlage. Es ist kein Flugzeug, wo wir die Interviews geführt haben, es ist die Klimaanlage.
Willst du nur wieder verheimlichen, dass ich in meinem Privatjet
wir müssen ja nicht so angeben, wir sind eine nachhaltige Stiftung.
Genau.
Nein, das war wirklich so. Du warst auch völlig unvorbereitet, außer dass du die Musik der Band kanntest und natürlich auch ein Teil der Jury warst. Klar, du hast dich im Vorfeld mit den Bands und den Persönlichkeiten befasst, aber du hast dich auf die Interviews nicht vorbereitet. Ich finde das genau super, weil in vielen Interviews wird man merken, wie ihr zusammen auf einmal so ein Flow entwickelt und auf völlig andere Aspekte kommt, wie in einem normalen Musikerinterview.
Ja, du, ich habe das sowieso gemerkt. Ich habe ja früher auch lange beim Radio gearbeitet und da auch schon Interviews geführt. Ich habe gemerkt, dass ich aus irgendeinem Grund Menschen mag, tut ja nicht jeder, und auch wirklich an Menschen interessiert bin. Natürlich, wenn es eine Schnittmenge gibt, ne? Und dann finde ich das selber viel spannender herauszufinden, wie die ticken, was sie machen, als wenn ich mir vorher so eine Liste mache. Das führt eigentlich immer eher dazu, dass man sich einengt dann für die Gesprächsführung. Und darum, ja, stimmt, war sehr spontan.
Ich finde, wir sollten anfangen mit Katha Rosa. Eine wunderbare Künstlerin, die es auf Platz 6 geschafft hat. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu ihr. Das ist ja nun auch ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Musik vieles von dem verarbeiten kann, was einem in der Kindheit und der Jugend widerfahren ist.
Sie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Musik durchaus auch therapeutisch sein kann oder wirken kann, nicht nur bei den Menschen da draußen, sondern auch bei der Person, die die präsentiert oder schreibt. Und da ist sie, wie gesagt, ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe sie, muss ich ehrlich sagen, ich fand die alle super und ich habe mit allen irgendwie auch einen sehr guten Draht gehabt, aber die habe ich so besonders ins Herz geschlossen. Oh Gott, da wird mir immer ganz blümerant, wenn ich davon rede, ich muss echt weinen, ne? Weil das so, oh, das ist jetzt echt keine Show, aber das war so, hat mich so tief berührt, vielleicht weil ich auch ein bisschen ähnliche Geschichten in der Kindheit erlebt habe. Bei ihr geht es ja sehr viel um Missbrauch und Gewaltmissbrauch und so in der Familie. Und die hat so eine Zartheit, ne? Die ist ja jetzt nicht so eine getöse Frau, so eine Krawallschachtel, die da auf die Bühne kommt, sondern eine ganz zarte und wird ihr auch manchmal so ein bisschen angelastet, dass sie da zu wenig nach vorne geht. Und ich kann das total nachfühlen. Aus dem Grund, wo sie eben herkommt. Und deshalb hat sie mich sehr berührt. Und ja, sie hat den 6. Platz gemacht. Das wusste ich ja im Gespräch noch nicht. Und ich habe hinterher schon auch sehr gekämpft für sie, weil ich mir sehr gewünscht hätte, dass sie wegen ihrer Message ein bisschen weiter nach vorne gekommen wäre und auch in den Genuss des Geldes. Aber ich bin ganz sicher, dass sie ihren Weg weitergeht, weil was sie macht, brauchen ganz viele da draußen.
Du meinst den Genuss der kompletten 5.000, weil bei uns bekommt ja jeder schon 2.500 Euro. Das unterscheidet den Panikpreis auch von vielen anderen, wenn er ins Finale kommt.
Ja.
Und 2.500 Euro, das kommt in den meisten Gesprächen raus, ist ja auch für die Band schon viel Geld.
Auf jeden Fall. Und es hilft enorm, gerade in der heutigen Zeit. Also Musik ist ja eher so inzwischen so ein Hungerleiderjob. Also es war toll, war es eigentlich noch nie, als Band oder als Musiker, Musikerin anzufangen. Aber heutzutage, ich sag's dir, du, ich fange auch schon an, Keyboard zu üben, falls ich mal im Hauptbahnhof ein bisschen dazu verdienen muss.
Du, es gibt einen guten Tipp, Nachtportier im Hotel. Ah, ja, da kann man nebenbei schreiben oder Podcasts aufnehmen. Das
ja,
geht
das
auch.
Ist auch eine Idee. Ne? Ja, mal gucken.
Wollen wir mal reinhören in Katha Rosa und Bea Restert, aufgenommen im Juli in der Popakademie in Mannheim.
Also, ich begrüße jetzt hier in meinem kleinen Podcast-Studio von der Udo Lindenberg Stiftung Katha Rosa, die Band, also Katha und ihre Multi-Instrumentalistin oder wie wollen wir dich nennen, Jane?
Ich bin Bassistin.
Du bist Bassistin, ah, okay. Spielst du denn auch manchmal mit dem Bass mit?
Ja, oder? Heute tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Aber im Rest des Sets wird schon E-Bass gespielt.
Ah, alles klar. Ja, das ist ja ein spannender Tag heute, ne? Heute haben wir drei von euch, morgen drei von euch. Und das ist auch für mich sehr aufregend, weil ich ja abstimmen darf, aber ja auch bis zum Schluss nicht so richtig weiß, wie die Tendenz ist. Das ist auch manchmal nicht so, wie man dann denkt, ne? Wenn man sich so vorstellt, ach, könnten die sein? Und dann kommt es doch ganz anders. 13 Leute, 13 Meinungen, glaube ich, 13 sind wir. Ja, 12 oder 13 sind wir, glaube ich, in der Jury. Und wir nehmen das sehr ernst. Wir haben ja schon lange die Sachen bekommen von euch, Videos und so weiter. Deshalb habe ich so ein bisschen so einen Eindruck von deiner Musik. Und du hast ja eben in einem anderen Interview schon gesagt, oder es wurde ja schon gesagt, dass das ja wirklich auch eine sehr mutige Geschichte ist mit diesen Themen, so wie Missbrauch oder Gewalt in der Familie, wenn man als Kind in einer gewalttätigen Familie aufwächst, was ich übrigens auch kenne. Das kostet schon Mut, sowas zu präsentieren. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu tun?
Das ist eine gute Frage. Oh mein Gott. Okay, ich habe also dieses Lied, Nein, du kannst mir nicht wehtun, das habe ich an dem Tag geschrieben, als wir das Haus meiner Oma leer geräumt haben, nachdem sie gestorben ist. Und in dem Nachbarhaus bin ich groß geworden und dann kamen die ganzen Erinnerungen wieder hoch.
Wow. Mhm.
Und dann auf dem Rückweg, quasi auf der Autobahn, habe ich das Lied in mein Handy gesungen. Das kam einfach so rausgeflowt. Und zu Hause habe ich dann direkt auf dem Computer eingespielt und aufgenommen und alles. Und auch am selben Tag noch ein TikTok-Video dazu gemacht. Und mein damaliger Lebenspartner hat noch zu mir gesagt, poste das nicht, das ist viel zu privat. Und ich war immer so, okay, jetzt erst recht. Ja, und dann habe ich das gepostet und dann hatte das irgendwie 3 Tage 12 Aufrufe und 0 Kommentare und dann war ich doch unsicher, ob das nicht doch zu privat ist. Und auf einmal ist es aber dann total viral gegangen. Und ganz viele Leute haben geschrieben, mir ist das auch passiert. Und das war das erste Mal, dass ich auch gemerkt habe, da gibt es ganz viele, denen das passiert ist. Weil ich dachte auch immer, ich bin damit allein. Und das war dann so für mich so einfach, den Schritt zu machen und zu sagen, okay, ich möchte irgendwie darauf aufmerksam machen.
Würdest du sagen, dass du diesen Leuten eine Stimme gibst? Könnte man das so ausdrücken?
das haben mir ein paar Leute geschrieben, ja, sowas.
Ja, ich glaube auch, dass das größte Problem ist, dass ja wenige wissen, wohin damit, ne? Weil immer, erstmal, was du ja auch thematisierst in deinem Songtext, dass man immer denkt, man hätte Schuld. Mit mir muss ja was nicht stimmen, dass die sich mir gegenüber so verhalten. Das ist ja immer ganz, also das ist ja ganz oft der Fall. Und dann eben, wenn du das erlebst, entweder du wirst eingeschüchtert von den deinen Erziehungsberechtigten, wer immer das ist, oder du hast kein Ansprechpartner dafür. Ne? Insofern ist das ja super, super wichtig, was du da machst. Und hat dich das denn ermutigt, so weiterzumachen, oder?
Genau, ja, da habe ich dann gemerkt, okay, die Musik, die hält nicht nur mein Herz, sondern auch vielleicht das von anderen.
Also war die Musik für dich auch sowas wie so eine therapeutische Erfahrung sozusagen?
Das ist ein Ventil. Ich glaube, für dich auch, oder?
Ja.
Was spielen, ja.
Habt ihr euch über das Thema auch gefunden oder war das sowieso zusammengeführt?
Also ich gehe relativ offen mit dem um, was bei mir so abging, sage ich mal. Also ich bin halt im Kinderheim groß geworden. Also ich kam da mit 11 hin, dann war ich da 8 Jahre. Und ich glaube, keine Ahnung, also ich hatte irgendwie bei Katha und durch die Musik, die sie halt schreibt, irgendwie auch Platz bekommen, den ich halt in anderen Projekten, in denen ich so bin, halt nicht bekomme und auch das Gefühl habe, ich verarbeite jetzt auch gerade nochmal für mich etwas und schicke das auch nach außen, auch wenn das halt nur über tiefe Töne ist. Aber ich habe das Gefühl, ich tue etwas für andere auch mit. Und ich glaube, so haben wir uns sehr schnell sehr gut verstanden. Ja.
Darf ich dich fragen, warum du so spät erst ins Kinderheim gekommen bist?
Ja, das war, weil meine Mama das sehr gut kann, vor anderen so zu tun, als wäre sie halt der Engel auf Erden. Ah. Und man hat das in der Grundschule schon mitbekommen, dass ich halt zu Hause misshandelt werde. Und ich habe mal meine alten Zeugnisse gefunden von der ersten Klasse. Da hat man ja immer nur so einen Bericht. Ne? Und da stand auch drin, dass das vermutet wird, dass ich zu Hause misshandelt werde. Und irgendwie hat anscheinend keiner was gemacht oder das Jugendamt hatte irgendwie keinen Bock, weiß ich nicht. Und es ist aber auch so, dass es einfach nicht so einfach ist, in Deutschland ein Kind von zu Hause rauszuholen. Der Grund, warum ich dann letzten Endes ins Heim kam, warum nicht das, weil die gecheckt haben, dass es mir schlecht ging, sondern weil halt meine 4 Monate alte Schwester halt noch alleine zu Hause war. Und dann haben sie die halt aus der Wohnung geholt und mich dann halt quasi mit.
Ja. Aber würdest du sagen, dass dich das auch stärker gemacht hat?
Ja, ich habe das Glück gehabt, immer tolle Menschen getroffen zu haben, die sich irgendwie um mich kümmern. Und dass ich halt einfach ein super gutes Support-System hatte, das war einfach mein Glück und hat mich stark gemacht, sage ich mal, ja.
Was du gerade erzählt hast, Katha, mit dem Haus deiner Großmutter, manchmal denke ich fast, dass sowas ja auch so ist, so wie Bestimmung, ne? Dass man in so eine Situation kommt und dadurch das ja überhaupt, weil du sagst, du hast ja danach dann so, dann kam der Text und dann der Song und dann bist du gleich nach Hause, hast aufgenommen und so. Also für mich hört sich das fast so an, als ob das so sein sollte, dass da so ein Ventil aufgeht, oder?
Also ich muss auch sagen, ich bin auch gläubig und irgendwie tröstet mich das auch zu denken, okay, ich musste das alles so durchleben, um die Stärke zu haben oder auch die Gabe, das in Musik zu verpacken, um anderen damit zu helfen. Und dann, das ist total krass. Ich habe mal geguckt, was mein Name bedeutet. Also Katha Rosa und Katharina heißt die Reine und Katharos heißt Reinigung.
Wow.
Und das fand ich total spannend.
Ja, klar.
Irgendwie habe ich wirklich so das Gefühl, okay, mich gibt es wohl für diese eine Aufgabe. Deshalb habe ich die Stimme wahrscheinlich bekommen. Also das tröstet mich total, das so zu sehen.
Also das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade so eine Zeit ist, wo mehr Dinge ans Licht kommen. Weil es ist ja auch nach wie vor so, dass es da meiner Ansicht nach eine große Dunkelziffer gibt, weil ja nicht alles rauskommt. Ne? Und wenn es Menschen gibt wie dich und wie euch, dann trauen sie sich ja mehr, auch die Kinder, das mal jemandem zu erzählen und sich nicht einschüchtern zu lassen und nicht sagen zu lassen, mit dir passiert was, wenn du das irgendjemandem erzählst. Und deshalb ist es eine große, wichtige Aufgabe, glaube ich schon, die ihr da habt. Also wie holt ihr euch denn euren Spaß?
Spaß? Also ich glaube, eine Gemeinsamkeit, die wir haben, wir sind eigentlich ziemlich humorvolle Menschen. Ja. So, eine Grundeinstellung ist schon positiv, würde ich sagen. Ja. Also Musik macht mir einfach total viel Spaß. Ich schreibe auch nicht nur Lieder, die jetzt sehr traurig sind oder so, sondern auch viele fröhliche Lieder.
Ja, ich möchte an dieser Stelle im Udo Lindenberg Podcast zum Panikpreis vielleicht mal eingreifen. Wir haben so tolle Sachen jetzt gehört von Katha Rosa, auch was sie so macht, wie viele Menschen sie ermutigt. Du hast schon gesagt oder wir haben schon gesagt, dass sie in Anführungsstrichen nur Sechste geworden ist. Du hast dafür gefightet. Ich hatte auch ein bisschen andere Einschätzung, aber die große Einschätzung der Jury war, dass man ihr als Künstlerin jetzt noch keinen Gefallen tut, wenn man sie auf eine große Bühne vor 1800 Leute stellt. Das war die Meinung der Jury, weil sie doch auch in der Performance nicht gerade sehr sicher in sich selber war. Wie siehst du das?
Ich finde, sie muss unbedingt auf einer Bühne stattfinden. Und ja, sie hat viel Angst, auf der Bühne zu stehen. Hat großes Lampenfieber, hat sie mir auch erzählt. Und das ist ja auch total nachvollziehbar, weil jemand, der so einen Hintergrund hat mit Gewaltmissbrauch, versucht sich natürlich die ganze Zeit zu Hause unsichtbar zu machen, weil in dem Moment, wo sie sichtbar wird, läuft sie wieder Gefahr, dass sie wieder Prügel bezieht oder noch was Schlimmeres. Also versucht man sich unsichtbar zu machen und die Bühne ist ja das Gegenteil. Ich sag mal ganz pragmatisch, da muss sie durch. Und ich habe zu ihr gesagt, stell dir doch vor, vielleicht hilft dir das, dass du einen Job machst für etwas Größeres als dich. Dass du dich gar nicht so sehr auf dich beziehst in diesem Moment, sondern das Gefühl hast, was ich übrigens auch glaube, dass du ein Sprachrohr bist für etwas Größeres, als du das bist. Aus dem kann man ja sehr viel Kraft ziehen. Und da sie ja auch erzählt hat im Podcast, dass sie auch gläubig ist, kann ich mir vorstellen, dass sie damit was anfangen kann. Also ich hoffe es zumindest. Aber ich habe selber erlebt, man kann durch diese Angst durchgehen. Kein leichter Weg, aber was ist schon leicht? Und insofern würde ich sagen, doch, man tut ihr einen Gefallen und sie sollte unbedingt auf der Bühne stattfinden.
Und ich finde es ja auch klasse, wenn sie dann da steht, dann wird sich ja auch zeigen, dass wahrscheinlich im Publikum ganz viele Menschen stehen, die genau das nachvollziehen können, was sie da singt. Ich vergleiche das immer mit unserer Sozialisation. Zu unseren Zeiten gab es so ein Ventil wie Musik nicht, wenn man sowas verarbeiten muss. Das gab es vielleicht, man ist Headbang gegangen auf Motorhead oder so. Aber jemand, der das in Texten noch thematisiert, was man selber als Befindlichkeiten hat, das gab es nicht. Und das finde ich persönlich zum Beispiel den großen Vorteil heutzutage an den digitalen Medien und Social Media, an Spotify und so, dass Künstler wirklich Möglichkeiten haben, ihr Publikum zu erreichen. Wie in dem Fall Katha Rosa, diese Menschen, von denen du auch ja gesagt hast, die oft in einem Loch sitzen, tatsächlich erreichen über solche Medien, was früher undenkbar gewesen wäre.
Naja, absolut. Vor allen Dingen, dass du heute eben ohne Plattenfirma ein großes Publikum erreichen kannst, wofür sie ja auch ein sehr gutes Beispiel ist, weil in der Regel Plattenfirmen, die ja meistens, also ich würde fast sagen, in 99% der Fälle sehr kommerziell denken, sofort bei solchen Themen natürlich sagen, nee, das verkauft nichts. Und das strafen ihre Followerzahlen ja auch schon Lügen. Insofern, ich bin davon überzeugt, dass sie weiterhin einen großen Weg machen wird, weil die Dunkelziffer dieser Straftaten, die da passieren, und das sind ja grausame Straftaten, die da im, sage ich mal, hinter den vier Wänden, die, wo es keiner mitkriegt, die begangen werden, die ist immens hoch, immens hoch. Und diese Menschen, diese Kinder brauchen eine Stimme und das Gefühl, da ist jemand, der mich versteht, ich bin nicht allein damit.
Wir werden im Podcast mal einblenden, wo es gewisse Telefonnummern gibt für Hilfe. Wir machen es auch in den Beschreibungen, da findet ihr Links. Auch zu den ganzen anderen Themen, die hier im Podcast besprochen wurden. Also insofern, klickt mal gerne rein. Ich finde, Bea, wir sollten weiterhören.
Lass uns weiterhören.
Warum wäre das wichtig, jetzt hier zu gewinnen? Wofür?
Das ist eine krasse Frage. Ich fühle mich eigentlich schon so, als hätte ich gewonnen. Also, dass ich von so vielen Leuten ins Finale durfte, ist eigentlich schon für mich voll krass. Also ich habe halt noch nie irgendwas gewonnen. Also ich gehe entspannt nach Hause, sage ich mal so. Also ich habe so ein Vertrauen, dass einfach alles immer so kommt, wie es sein soll. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendetwas nicht funktioniert, dann soll man halt irgendwas daraus lernen, glaube ich.
Nelson Mandela hat mal gesagt, entweder ist es eine Erfahrung oder eine Lektion.
Ja.
Das fand ich einen sehr, sehr schönen Spruch. Und würdest du sagen, dass dir der Glaube dabei hilft?
Auf jeden Fall. Dieses Vertrauen, das für mich gesorgt wird, das hilft mir schon krass durchs Leben zu gehen, entspannter durchs Leben zu gehen.
Ja, ich finde das schon auch einen guten Hinweis. Ne? Das ist ja auch das ist ja nicht jedermanns Sache, aber trotzdem, falls jemand dafür offen ist, und ich habe die Erfahrung auch gemacht, kann einem das unglaublich viel helfen, wenn man das gefällt. Es ist ja auch oft so, dass man denkt, warum passiert mir das? Ja? Also gerade was du gesagt hast, viele denken ja auch, sie sind alleine oder es gibt nur ganz wenige, denen das passiert oder vielleicht sogar kaum jemanden. Wenn man dann merkt, dass man oder wenn man das Gefühl hat, dass man trotz allem beschützt ist und dass es trotz allem irgendwo einen Sinn dafür geben muss, ist das dann man was anderes, als wenn man vollkommen darin untergeht. Das gibt's ja auch, ne, mit Drogen und Ritzen und was weiß ich, was da alles dann passieren kann. Insofern finde ich es gut, auch darauf hinzuweisen. Das heißt ja nicht, dass man sagt, hey, nur so geht es oder das musst du, sondern man kann sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, weil was ich gemerkt habe, wenn ich mir, ich bin ein großer Fan von YouTube, weil ich, das ist für mich irgendwie so eine große Wundertüte, wo ich alles finde, was ich, ey, ob ich mich jetzt für Sonnenstürme interessiere oder was mit J-Lo gerade los ist, so ungefähr, ich kann nicht alles gucken. Da habe ich halt ein paar Interviews auch mal gehört von Leuten, die über ihren Glauben gesprochen haben. Und was mir so imponiert hat, war diese Ausstrahlung von denen, weil das so eine Sicherheit ausgestrahlt hat, was wenige Menschen haben tatsächlich. Ne? So im, also einfach zu sagen, ich bin hier in meinem Leben sicher und behütet. So. Ja. Egal, was denen passiert ist. Und da waren auch ganz krasse Situationen dabei. Ne? Mich hat das sehr beeindruckt. Und da habe ich gedacht, also wenn das möglich ist, dann ist das schon auch eine gute Möglichkeit, wenn man dafür offen ist, auf jeden Fall.
Apropos Gott, ich habe ihr dann ja auch noch die Frage gestellt, wie sie Udo Lindenberg findet.
Betet sie den an oder den anderen?
Ja, das ist eine Legende, würde ich mal sagen. Also ich mag, dass er so voller Charakter ist und so sein eigenes Universum irgendwie geschaffen hat mit dem Panikorchester. Ich finde das ziemlich cool und würde es irgendwie auch gerne schaffen, so dass man nicht so im Mainstream so mitschwimmen muss, sondern das einfach hinkriegt, man selbst zu sein und dass Leute das gut finden. Und ich feiere eben dafür.
Ja, es ist halt auch ein sehr krasser Werdegang, einfach, was er hingelegt hat, ja.
Und ich finde auch cool, dass er auch mit jüngeren Menschen machen muss.
Ja.
Ja, voll.
Ja. Ja, und wenn der mit denen zusammen ist, also wir arbeiten ja schon lange zusammen und wenn der mit denen im Studio ist oder auf der Bühne ist oder so, würdest du jetzt gar nicht drauf kommen, dass da irgendwie manchmal zwei Generationen dazwischen liegen. Wenn der da mit seinen grünen Socken über die Bühne tobt, dann ist der genauso ein Kindskopf, sage ich mal, wie die anderen. Ne? Aber das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt dabei und das ist dieses Echtsein. Also und ich glaube, aus dem Echtsein entsteht manchmal dann so ein Universum, dass man das gar nicht erzeugen muss, sondern dass dann so bestimmte Dinge einfach von einem selbst da stattfinden. Und irgendwann merkst du, ah ja, das ist, da ist eine Individualität, auch alleine schon durch die Themen ist das, sticht das ja auch schon heraus. Ne? Das ist ja auch nicht jetzt Mainstream, überhaupt nicht. Was du vorhin erzählt hast, ist ja, dass du vorm Auftritt oft Lampenfieber hast.
Das Lampenfieber des Todes.
Immer, es gibt ja auch viele große Schauspieler, ne, die auch ihr ganzes Leben mit sowas zu tun hatten. Was ist denn so dein Rezept? Also ich meine, da draußen sind bestimmt auch viele, die sagen, oh, ich würde so gerne auf die Bühne, aber ich traue mich nicht. Wie kommst du da drüber?
Je mehr ich mich vorbereitet habe, desto weniger Lampenfieber habe ich.
Ah, ist das so?
Ja, vor allem, wenn ich mir zurechtgelegt habe, was ich sagen will. Weil das Sprechen fällt mir viel schwerer als das Singen.
Kannst du dir vorstellen, worin das liegt?
Ich habe als Kind so gut wie gar nicht gesprochen.
Ah, okay. Könnte aber auch damit zu tun haben, dass du, wenn du Musik machst, bist du im Herzen. Und wenn du sprichst, bist du mehr im Kopf. Bist du mehr in der Birne. Also bei mir war das auch so, weil ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um überhaupt auf die Bühne gehen zu können. Und die ersten Jahre war es tatsächlich so, dass ich mir jedes Mal vorher ein, zwei Piccolo kippen musste, weil ich es sonst nicht geschafft hätte. Also ich muss mich da outen. Das ging nicht anders, aber ich wollte es so sehr. Aber ich habe richtig eine Schockstarre gekriegt und auch Blackouts. Also ich wusste dann, mein Text war weg, alles. Das war so ein Albtraum.
Also bei mir ist es so, dass ich von dem Gedanken loslassen muss, richtige Töne richtig spielen.
Genau.
Weil ich das loslasse, macht es die Hand schon von ganz allein und das Muskelgedächtnis schaltet sich irgendwie ein. Also ich muss wirklich meinen Kopf leer kriegen.
Das Loslassen war für mich echt auch der entscheidende Punkt, weil ich vor lauter Angst eben jedes Wort und alles, ich habe alles mir eingehämmert und reingehämmert, weil ich dachte, wenn ich das nicht habe, dann stehe ich halt wieder nackt da sozusagen. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt einfach mal laufen, rede, was gerade kommt, stehe hier einfach und bin ich, also ja. Und dann wurde es besser, weil ich dann natürlich auch, was du vorhin gesagt hast, dass ich dann auch mehr ich selbst war. Ich war dann nicht so irgendwie so diese, so schlimm war es nicht, aber so diese, wie so eine aufgezogene Sprechpuppe, die auch, von der man ihre Anspannung halt auch so ein bisschen angemerkt hat. Und nachher habe ich mich immer wohler gefühlt, richtig auf der Bühne, weil ich dann überhaupt zum ersten Mal merken konnte, ach, hier bin ich richtig. Das ist ja nicht nur aus Versehen oder so und alle merken gleich, ich bin falsch hier, sondern es ist gut, dass ich hier bin. Das hat dann sehr geholfen. Gibt es für euch irgendwelche anderen Musiker oder ja Musiker, die euch inspiriert haben, so auf eurem Weg, wo so ein Input gekommen ist und Inspiration?
Bei mir war es tatsächlich Steffi Stephan.
Okay,
so deshalb ist es auch irgendwie kleine Welt. Aber der hatte mir damals gesagt, warum singst du nicht Deutsch? Warum versteckst du dich hinter Englisch?
Das also du hast am Anfang Englisch gesungen?
Genau. Mhm. Und dann habe ich ihm das voll stolz gezeigt, meine englische Musik. Und er nur, hey, warum? Du bist doch ein deutsches Mädel. Und das war für mich echt so, dass ich dachte, also ich habe früher immer gedacht, okay, alle, die deutsch singen, das klingt nach Schlager. Aber durch Lindenberg oder ich und so Annette Hump und so, da habe ich gelernt, nee, das kann auch cool sein.
Ich war mal, das erste Album, das ich mir gekauft habe damals.
Also da werden wir Steffi gleich mal eine Nachricht schicken. Der freut sich. Ja gut, ihr Lieben, wir könnten jetzt hier noch stundenlang weiter plaudern. Ich gehe jetzt nochmal runter, weil es kommt jetzt unsere dritte Band für heute. Und wie gesagt, ne, alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg. Und ich wünsche euch wirklich, dass ihr ganz, ganz viele Menschen erreicht. Und vor allen Dingen natürlich die das brauchen.
Ja,
dann haben wir schon alles gewonnen.
Dann habt ihr schon alles gewonnen, genau.
Hey Steffi!
Hallo Steffi!
Guck mal, wer hier ist!
Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Das ist schon 7 Jahre her oder so. Da warst du in Düren in der Kulturfabrik und hast da gespielt. Und meine Zwillingsschwester und ich haben dich dann noch zum Hotel gebracht. Und in der Hotelbar habe ich dir meine Musik gezeigt und das war damals noch Englisch. Und du hast mir gesagt, du bist doch ein deutsches Mädel, schreib doch Deutsch. Und dann, ja, seitdem schreibe ich Deutsch.
Wenn ich irgendwelche Leute treffe, die irgendwas machen und die was in Englisch machen und ich merke, da sind Probleme, dann sage ich immer, warum singst du nicht in Deutsch, weil dann kann das jeder verstehen, denn es ist in Deutschland.
Also das ist so deine generelle Mission. So quasi.
Das ist meine generelle Mission und zwar bei mir persönlich subjektiv, weil ich habe ja kein Englisch gelernt.
Ach so.
Ich habe nur Englisch gelernt über Helen Schneider, damals über unsere Tourneen und so. Das heißt, ich komme überall in Englisch durch. Aber die Grammatik darf man natürlich gar nicht, darf man nicht auf die Waagschale legen. Und ich verstehe ganze Menge Texte nämlich nicht, wirklich nicht richtig. Also von dem Grundsatz. Und weil mein Englisch nicht gut genug ist. Das geht aber nicht nur mir so. So, fast allen Leuten, dann habe ich gemerkt, dass wenn Leute Englisch singen, dann achten die Leute auch gar nicht so sehr auf die Texte, ob die die verstehen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wenn das Deutsch ist, sobald jemand Deutsch singt, will man das hören.
Ja. Yeah.
Das heißt, man will schon die Geschichte hören und das kann ich nur jedem sagen, wenn er ein Deutscher ist, warum singt er nicht Deutsch?
Ja, das hast du gut gesagt. Ja, Mensch, da können wir ja froh sein, dass du damals Bratwürste in Gronau ausgefahren hast und nicht in Liverpool geboren bist.
Zum Beispiel.
Steffi, es war mir ein Fest und wir quatschen dann demnächst mal wieder privat. Ja, gerne. Bis dahin, Steffi, danke fürs Quatschen.
Okay, bis dann, Arno, schöne Grüße.
Liebe Grüße zurück, Steffi.
Okay, ciao.
Tschüss. Ciao. Das war sie schon fast, die erste Ausgabe vom ersten offiziellen Udo Lindenberg Podcast, Udo Lindenberg Stiftungspodcast. Beeindruckendes Gespräch mit Katha Rosa Beer.
Ich habe auch ehrlich gesagt ab und zu ein Tränlein im Auge gehabt, weil mich das sehr, sehr berührt hat. Und darum würde ich wirklich euch allen empfehlen, hört euch das an, weil ich finde, es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, nicht wegzuschauen. Also uns auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die ja nebenan passieren in der Nachbarschaft. Und ich bin froh, dass sie diesen unglaublich mutigen Schritt, was sie ja erzählt hat, gewagt hat, ein TikTok-Video zu machen und zu sagen, was bei ihr los ist, wo sie herkommt, was ihr passiert ist, obwohl ihr Freund damals gesagt hat, der Bekannte, lass das lieber, das ist zu privat. Und deshalb seid mutig, wenn ihr sowas erlebt zu Hause, ruft bei der von uns in den Beschreibungen genannten Telefonnummer an, tauscht euch mit anderen aus, erzählt es jemandem, zu dem ihr Vertrauen habt. Es kann nicht sein, dass man sich sowas gefallen lassen muss, das muss man nicht. Niemand ist allein damit. Das war mir noch ganz wichtig.
Wie gesagt, man kann es durchaus nochmal erwähnen. Alle wichtigen Telefonnummern zu dem Thema findet ihr in der Beschreibung zum Podcast. wenn ihr nochmal nachgucken wollt. Und dort kriegt ihr auch einen Rat und auch manchmal einfach nur ein Gespräch, was es ja manchmal auch ist. Mhm, genau. Dass jemand einfach zuhört. Vielen Dank, liebe Bea.
Thanks, Sie.
Die Podcasts gibt's jetzt regelmäßig und da fragen die Leute immer, wann gibt's denn den nächsten? Heute war der 1.1.
Ja.
Das war der erste Podcast am 1.1. praktisch ein neues Baby zum neuen Jahr. Und Bea hat sich einen coolen Rhythmus ausgedacht, wie das so weitergeht.
Ich mag diese Zahlenkombination. Und deshalb habe ich gedacht, wir machen 1.1., 2.2., 3.3., 4.4. und so weiter, weil sich das auch jeder merken kann und weil es einfach schön ist, wenn es immer was Besonderes gibt.
Coole Sache. Und der nächste Podcast geht nochmal um die Panikpreisträger.
Genau.
Innen, weil wir sagen ja, alle 6 sind Gewinner. Völlig ja, klar.
Total. Empfinden Sie auch so.
Und dann werden wir uns mit der Gewinnerin befassen. Tina war auch ein schönes Gespräch aus Hamburg.
Ja.
Bea hat Spaß gemacht das erste Mal. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, ja. Premiere.
Juhu, geschafft.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ich mach mein Ding.